SRF 3.
Es war eine Bombe. Der russische Geheimdienst ist nun sicher, warum das Passagierflugzeug Ende Oktober über Ägypten abgestürzt ist. Frankreich erhält Beistand. Nach den Terroranschlägen in Paris versprechen alle EU-Länder ihre Solidarität, aber noch nicht mehr. Terroranschläge haben Folgen. Frankreich erreicht das EU-Budgetziel nächstes Jahr nichts. Und das Wetter: Über dem Flachland ist es heute wechselnd bewölkt und vereinzelt regnet es, sonst ist es oft sonnig. Info 3 heute mit Karin Britsch. Nun ist also klar, warum das russische Passagierflugzeug Ende Oktober über der Sinai-Halbinsel abgestürzt ist. 224 Menschen starben damals. Und seither ist über die Ursache gerätselt worden. Nun hat Moskau informiert, es war eine Bombe an Bord. Das zeigten Erkenntnisse des russischen Inlandgeheimdienstes. Ich habe David Nauer, unseren SRF-Korrespondenten in Moskau, gefragt, was denn die Ermittler nun so sicher mache.
Russland hat Trümmer des Flugzeugs und auch Gepäckstücke untersucht. Dabei hat man an vielen Teilen Spuren von Sprengstoff gefunden, so sagt es der Chef des Inlandgeheimdienstes heute. Man könne nun eindeutig von einem Terroranschlag sprechen. Er sagte, es habe sich um eine Bombe gehandelt, die wohl ungefähr 1 Kilogramm schwer sei. So viel können die Russen im Moment sagen.
Die Informationspolitik aus Moskau war ja zuerst sehr zurückhaltend. Jetzt, 4 Tage nach den Terroranschlägen von Paris, kommt nun diese klare Ansage. Ist der Zeitpunkt der Information Zufall?
Ich denke nicht. Tatsächlich hat die russische Regierung lange versucht, die Terrorthese herunterzuspielen, wohl auch, um die eigene Bevölkerung nicht gegen das russische Eingreifen in Syrien aufzubringen. Jetzt gab es diese Anschläge in Paris. Das hat auch für Russland viel geändert. Russland steht jetzt in einer Reihe mit anderen europäischen Staaten, eben mit Frankreich, die von Terroristen angegriffen wurden. Da fiel es dem Kreml natürlich leichter einzugestehen, ja, auch an Bord des russischen Flugzeugs war eine Bombe.
Also ist eigentlich die Botschaft aus Moskau, Russland ist auch Teil Europas, das vom IS angegriffen wird?
Es gibt tatsächlich Hinweise, dass Russland in Sachen Terrorbekämpfung jetzt eine Annäherung an den Westen sucht. Präsident Putin hat heute explizit gesagt, man müsse mit den Partnern jetzt zusammenstehen. Gemeint ist damit der Westen. Er hofft auch, dass westliche Länder helfen bei der Suche nach Attentätern. Für Russland wäre dies ein Weg oder eine Möglichkeit, um aus der Isolation herauszukommen, in die es wegen seiner Ukraine-Politik geraten ist.
David Nauer, wie geht's denn nun weiter? Wird Russland nun noch intensiver gegen den IS in Syrien vorgehen?
Ja, das wird Russland tun. Präsident Putin hat den Verteidigungsminister angewiesen, die Luftschläge gegen syrische Islamisten zu intensivieren. Allerdings sind die Möglichkeiten Russlands beschränkt. Für einen Einsatz von Bodentruppen zum Beispiel fehlt es der russischen Armee schlicht an Kraft und auch die russische Luftwaffe kann nicht endlos aufrüsten in Syrien. Und schließlich gibt es noch ein politisches Problem. Russland kämpft in Syrien zwar wie der Westen auch mit seiner Luftwaffe. Russland unterstützt aber nach wie vor den syrischen Präsidenten Assad. Der Westen will zwar ebenfalls den Terror bekämpfen, aber eben nicht mit Assad. Wie dieser Gegensatz aufgelöst werden soll, ist bisher noch ziemlich unklar.
Einschätzungen von David Mauer in Moskau. Die Terrormiliz IS ist hier gleich nochmals Thema. Der Islamische Staat schwimmt förmlich im Geld. Täglich nimmt er bis zu 3 Millionen $ ein. Wir fragen, woher kommt der große Reichtum? Zuerst aber geht's nach Paris. 4 Tage nach den Anschlägen haben alle EU-Mitgliedsländer Frankreich ihren Beistand zugesichert. Nina Gigax.
Wie genau dieser Beistand aussehen soll, ist noch nicht klar. Der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian sprach unter anderem von Unterstützung beim französischen Militäreinsatz gegen die Terrororganisation IS in Irak und Syrien. Der EU-Vertrag sieht den Beistand als Möglichkeit vor, etwa wenn ein Mitgliedsland von Naturkatastrophen oder Terroranschlägen betroffen ist. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Europäischen Union, dass diese Beistandsklausel angewendet wird. Die Anschläge von Paris haben offenbar auch Auswirkungen auf das Budget von Frankreich. Das mit der EU vereinbarte Budgetziel für das nächste Jahr werde man nicht erreichen, kündigte Premierminister Manuel Valls gegenüber dem Sender France Inter an. Der Grund: Frankreich will nach den Anschlägen nun mehr Geld für die Sicherheit ausgeben, etwa für zusätzliches Sicherheitspersonal. Die EU müsse das verstehen, so Valls. Verheiratete Paare sollen gegenüber nicht verheirateten Paaren steuerlich nicht mehr benachteiligt werden. Das verlangt eine Volksinitiative der CVP. Der Bundesrat empfiehlt, das Begehren abzulehnen. Die Landesregierung stört sich vor allem daran, wie die Initiative die Ehe definiert. Diese wird als eine auf Dauer angelegte und gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau beschrieben. Damit schließe die Initiative andere Lebensformen per Verfassung von der Ehe aus. Die Initiative kommt Ende Februar zur Abstimmung. Die Billigfluggesellschaft EasyJet hat ein neues Rekordjahr hinter sich. Im Geschäftsjahr, das Ende September ablief, machte EasyJet umgerechnet 840 Millionen Franken Gewinn. Das sind über 20% mehr als im Jahr davor. Die Passagierzahlen nahmen um 6% zu. Insgesamt flogen fast 70 Millionen Menschen mit EasyJet. Positiv beeinflusst wurde der Gewinn laut dem Konzern auch von den tiefen Treibstoffpreisen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.912 Punkten plus 2,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,787 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,117. Das Wetter. Im Flachland ist es wechselnd bewölkt und stellenweise regnet es etwas. In den Alpen und im Süden scheint oft die Sonne bei rund 14 Grad. Morgen wird es mit zügigem Westwind zunehmend sonnig.
Info 3 Mittag.
Nach den Anschlägen von Paris deutet alles auf den Islamischen Staat als Urheber hin. Und auch hinter dem Anschlag auf das russische Flugzeug in Ägypten steht also ganz offenbar der IS. Eine Terrororganisation, die über so viel Geld verfügt wie keine andere. Der Reichtum stammt vor allem aus dem Ölverkauf und aus Steuereinnahmen. Massimo Agostinis.
Über wie viel Geld der IS tatsächlich verfügt, weiß niemand genau. Schätzungen gehen von 1 bis 2 Milliarden Dollar Grundvermögen aus. Hinzu kommen tägliche Einnahmen von 1 bis 3 Millionen Dollar. Als der IS noch über kein zusammenhängendes Gebiet in Syrien und Irak verfügte, da lebte er von reichen Geschäftsleuten aus Kuwait, Saudi-Arabien und Katar. Das sind alles Staaten, die als Verbündete der USA gelten. Vor allem die stockkonservative Oberschicht in diesen Ländern sieht im IS einen ideologischen Verbündeten. Seit der IS im Sommer vor einem Jahr Teile Syriens und Iraks unter seine Kontrolle brachte, konnte er seine Einkommensbasis auf einen Schlag massiv verbreitern. Denn in den Gebieten wird syrisches und irakisches Öl gefördert. Dieses verkauft der IS via Schwarzmarkt in die Türkei und nach Jordanien. Ein Teil soll auch nach Israel gelangen. Vor den Bombardements durch die Alliierten schätzte man die tägliche Fördermenge auf 70.000 Fass pro Tag. Jetzt sollen es noch 20.000 Fass sein. Der italienische Geheimdienst berichtete kürzlich, dass der IS auch an der Ölförderung im von Irak kontrollierten Gebieten mitverdient. Dies, weil korrupte Mitarbeiter mit der Terrororganisation gemeinsame Sache machen. Nach neueren Berichten hat die Terrororganisation in den eroberten Gebieten eine Art Verwaltung aufgebaut. Bewohner müssten an die lokalen IS-Vertreter Steuern entrichten. Es gibt Experten, die diese Einnahmequelle heute höher veranschlagen als jene aus dem Erdölgeschäft. Und dann gibt es noch Einnahmen aus dem Handel mit Kunstgegenständen aus geplünderten Grabstätten. Britische Quellen schätzen die Einnahmen auf weit über 30 Millionen Dollar. Ein Teil der geraubten Kunst landet auch im Westen. Den Geldströmen auf die Schliche zu kommen, ist beinahe unmöglich, denn der IS und seine Financiers verwenden für Geldüberweisungen das im arabischen Raum seit Jahrhunderten verbreitete Hawala-System. Ein Vertrauensmann in zum Beispiel Kuwait City weist seinen Vertrauensmann in der IS-Hochburg Raqqa an, eine bestimmte Summe an eine Person auszuhändigen, die ein Codewort nennt. Mit diesem System können Geldüberweisungen in wenigen Stunden erledigt werden. Die Geldüberweisung hinterlässt keine elektronischen Spuren, was für Fahnder das Aufspüren der Geldströme praktisch verunmöglicht. Physisch wird das Geld zu einem späteren Zeitpunkt per Kurier überbracht, um die Schuld zu decken.
Info 3 Mittag.
Wenn am 9. Dezember der Nachfolger von Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf gewählt wird, dann soll die Bundesversammlung aus 3 SVP-Kandidaten auswählen können. Aus jedem Landesteil soll es ein offizieller Kandidat sein, so der Vorschlag der SVP-Fraktionsspitze. Die Regeln bei der SVP sind dabei klar. Jeder andere, der die Wahl annimmt, wird aus der Partei ausgeschlossen. Diese Drohung, 3 offizielle Kandidaten, es hat sich einiges geändert. Bei den Bundesratswahlen jahrzehntelang schlugen die Parteien nämlich einen einzigen Kandidaten vor und regelmäßig wurden auch nicht offizielle Kandidaten gewählt. Peter Maurer schaut zurück.
Man schrieb den 5. Dezember 1979, die Mittagsnachrichten.
Bern. Der Nachfolger von Bundesrat Gnägi heißt Leon Schlumpf. Die Vereinigte Bundesversammlung wählte den 54-jährigen Bündner mit 159 Stimmen. Der zweite SVP-Kandidat, der Berner National- und Regierungsrat Werner Martignoni, kam auf 72 Stimmen.
Diese Bundesratsersatzwahl vor 35 Jahren war in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Erstens wurde die umstrittene Dauerpräsenz des Kantons Bern in der Landesregierung gestoppt. Und zweitens, sagt Politologe Georg Lutz,
bei dieser Wahl war das erste Mal, dass eine Partei, nämlich die SVP, eine Zweierkandidatur vorgeschlagen hat.
Ein Novum in der neueren Geschichte des Bundesstaates. Lutz hat in Sachen Bundesratsersatzwahlen die letzten 100 Jahre genau angeschaut und spricht von 2 Phasen. Die erste zwischen 1919 und 1979.
Da haben die Parteien eigentlich immer eine einzelne Person aufgestellt, nominiert. Aber die Vereinigte Bundesversammlung hat sich immer wieder die Freiheit genommen, nicht die offiziellen Kandidaten zu wählen.
In Zahlen heißt das,
dass insgesamt von 70 Bundesräten, die neu gewählt wurden ab 1919, da waren es fast 20%, also fast jeder fünfte, der nicht offiziell der Kandidat einer Fraktion, einer Partei war.
Dann ab den 80er Jahren die Phase 2. Die Parteien setzen immer mehr auf Zweiertickets. Ausschlaggebend dafür die Nichtwahl der offiziellen SP-Kandidatin Lilian Uchtenhagen. Und die Rechnung Zweierticket geht von da an praktisch immer auf.
Immer dann, wenn die Parteien mit einer Ausnahme mit Doppelkandidaturen angetreten sind, dann haben sie auch eine dieser 2 Kandidaten durchgebracht.
Die Ausnahme, die bekanntlich die Regel bestätigt, gab es bei der Nachfolge vom Bundesrat Adolf Oggi im Dezember 2000. Die offiziellen SVP-Kandidaten hießen Eberle und Fuhrer, aber gewählt wurde der Berner Samuel Schmid. Und jetzt winkt die SVP gar mit einem Dreierticket und droht gleichzeitig auch Parteiausschluss für nicht offizielle SVP-Kandidaten, die eine Wahl annehmen. Die Volkspartei macht somit Doppeldruck.
Es erhöht den Druck auf die Mitglieder der eigenen Partei, dass kaum jemand noch in der Lage sein wird, dieses Mandat anzunehmen, falls er nicht offiziell kandidiert. Und der Druck wirkt da eigentlich eher indirekt, dass die Parteien sich sehr gut überlegen müssen, wollen wir diese Krise dann auch heraufbeschwören oder nehmen wir das kleinere Übel und wählen halt jemanden der offiziellen Kandidaten.
Die Qual der Auswahl hat die Vereinigte Bundesversammlung. Am 9. Dezember 2015.
Der Bericht von Peter Maurer. Und soeben erreicht uns folgende Meldung. Der Berner SVP-Nationalrat Albert Rösti ist nicht mehr Bundesratskandidat. Die SVP-Kantonspartei Bern nimmt ihn aus dem Rennen. Es habe bereits 2 Berner im Bundesrat. Das war Info 3 am Mittag. Nächstes Mal on air um 5. Und jederzeit im Netz unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Thomas Fuchs und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.